Wir hatten ja gerade Pfingsten und bei Pfingsten finde ich immer interessant, so, zack, Leben im Geist. Was heißt das jetzt, Leben in der Kraft Gottes? Was ist so besonders an diesem Pfingsten? Was heißt es mit Jesus leben? Was heißt es in so nachpfingstliche Betrachtung, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes? Was ist das Besondere am Heiligen Geist? Was ist das Besondere am Neuen Testament? Das bewegt mich so die letzten Tage und Wochen. Und da habe ich vier Dinge für mich rausgefunden, die für mich ganz, ganz wichtig sind. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, dass es mich nicht davon treibt. Und der Schlüsselabschnitt ist in Epheser. Und ich möchte gerade mal in dem Epheser 1, Vers 3 anfangen zu lesen. Dann werden wir einige Betrachtungen machen. Da heißt es im Epheserbrief bei Paulus in Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm, also in Christus, hat er, der Vater, uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Und in Gottes, in seiner Liebe, hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wozu? Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Und in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Erstens, was heißt das Leben im Geist? Vier einfache Dinge. Ja, die anderen sind schon angedeutet, wunderbar. Vier einfache Dinge. Erstens, Leben im Geist heißt Leben mit Beziehung. Wozu ruft uns Gott? Er ruft uns zur Kindschaft. Da heißt es in Vers 4 und 5, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir sollen Kinder Gottes sein. Und das ermöglicht er uns durch den Geist. Und so heißt es in Johannes 3, Vers 3, denn du musst von Neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst. Und wie wird man neu geboren? In Johannes 3, Vers 5, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Wir brauchen den Geist Gottes in unserem Leben. Und dieses neue Leben, was in uns hineinkommt, das revolutioniert unser Leben so sehr, dass man sagen muss, das ist ein neues Leben. Christsein wird man nicht durch Beitritt, sondern durch Wiedergeburt. Es ist kein Verein, sondern es ist eine Familie. Und das ist das Revolutionäre. Die Frage ist, wie liebst du, wie lebe ich mein Christsein? Was sehen die anderen Leute in meinem Leben? Sehen die da Vereinsmeierei oder sehen die Beziehung? Sehen die Beschäftigung und Aktion für Gott oder Leben und Beziehung mit Gott? Und das sagt man so schnell, ja, Stefan, was sagst du, Leben in Beziehung, Christsein, das weiß doch jeder. Aber ich muss mich an dieser ersten, einfachsten Frage schon fragen, wie ist das in meinem Leben? Was sehen die Nachbarn bei uns? Ich komme aus dem Dorf, 400 Seelen. Das ist eigentlich ein Nachteil, im Dorf zu wohnen, weil da jeder jeden kennt. Und der Nachbar besonders. Und was würde der Nachbar zu mir sagen? Das ist so ein Frommer, der reist immer nur rum. Ich weiß auch nicht, was der macht. Das sind so Beschäftigte, die gehen am Sonntag sogar freiwillig in die Kirche. Also ich finde das hier ein bisschen extrem, würde der sagen, sagt unser Bürgermeister. Warum muss man es denn so extrem machen? Naja, ganz einfach, weil ich es für die Extreme meines Lebens brauche. Ich mache es gar nicht extrem, aber das Leben finde ich ziemlich extrem. Ich habe 4 Geburten, wir haben 4 Kinder, es gibt auch Todesfälle. Das Leben ist extrem. Und dafür brauche ich einen Gott, der mich durch diese Extreme führt. Und ich brauche die Beziehung. Und Gott sagt, da kommst du nicht rein durch einen Beitritt, nicht durch Kollekte, nicht durch Formalität. Und Konfirmation ist gut, Aber das reicht alleine nicht. Es braucht Beziehung. Und die geht nur durch den Geist. Und da heißt es in Epheser 1, Vers 13, in Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Errettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, als wir zum Glauben kamen, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Durch den Geist sind wir versiegelt und gehören zu Gott und die Beziehung ist versiegelt. Das heißt, ich habe die Gewissheit der Annahme, ich bin Kind Gottes. Leben Sie in der Gewissheit oder in der ständigen Unsicherheit? Ja, also jetzt läuft es gerade gut, ich fühle mich sehr mit Gott eins und bin wohl ja dabei. Dann gibt es Phasen im Leben, wo man vielleicht nicht so die Bibel liest, wo es knirscht im Gottesdienst, wo man sagt, naja, das ist es nicht so gerade. Haben wir die Gewissheit? Und so heißt es in Römer 8, Vers 16, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nach Pfingsten müssen wir nicht nur glauben an Jesus, sondern wir dürfen zur Ruhe kommen in der Sicherheit. Wir sind bei Jesus. Zwei Dinge, zwei Merkmale, an denen ich das merke. Ganz praktisch. Sind Sie angekommen bei Jesus? Das heißt, ist Jesus der erste Ansprechpartner in Ihrem Leben? Bei Freud oder Leid? Also bei Leid, dann rede ich immer mit meinen Kollegen, die ich mag und die mich mögen. Und so, hast du schon gehört und der hat was gesagt. Und dann bauen die mich auf. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, gehe ich zu meiner Frau. Und sage, hast du gehört, was die Kollegen gesagt haben? Und meine Frau baut mich auf. Doch, das tut sie. Und wenn alle Stricke reißen und keiner mir zustimmt und dann irgendwann die Not so groß wird, dass weder meine Kollegen noch meine Frau noch irgendwelche Freunde mir helfen können, dann erinnere ich mich, dass da ja noch ein Gott war. Ich sage, oh, jetzt könnte man ja auch mal beten. Wer ist der erste Ansprechpartner in Ihrem Leben? Wenn die Not da ist, wenn die Freude da ist, ist es Christus oder ist es irgendjemand anders? Da möchte ich noch mehr lernen, in diesem Geist zu leben, in der Beziehung zu Gott zu leben, dass er immer mein erster Ansprechpartner ist. Und das zweite Merkmal ist, bin ich zu Hause bei Gott? Wenn wir in seine Familie sind, dann sind wir dort zu Hause. Aber leben wir das auch im Alltag? Oder sind wir bei Gott vielleicht doch nur zu Besuch? Meistens sonntags im Altersheim, wie man da die Leute so besucht. Und so besucht man Gott am Sonntag oder an Weihnachten und hofft, dass er sich darüber freut, dass wir auch an ihn denken. Ich bin ja als Student, habe ich mal im Ausland gelebt und da war ich an einer Gastfamilie und da sagte der Gastvater, fühl dich wie zu Hause. Ich habe mir nur gedacht, nicht im Ernst, oder? Wenn der denn weg war, dann habe ich dann doch auch dann Fußball geguckt und Chips gegessen und die Füße auf dem Tisch gehabt. Aber kaum kam mein Gastvater rein, dann gingen die Füße doch wieder unter den Tisch. Die Chips wurden wieder in die Mitte des Tisches gelegt und die Fernbedienung ganz rübergereicht. Man ist dann doch nicht so ganz zu Hause, man ist immer noch so auf Besuch. Wo sind Sie ganz zu Hause? Ja, Gemeinde ist schön und es ist nett, so ein Gemeindefest und das ist gut. Aber so ganz zu Hause, ja, da habe ich so meine anderen Freunde. Nee, also ganz zu Hause, das ist so mein Verein. Also ehrlich, das ist gut. So, man zahlt so ein bisschen ein, so wie in so eine Rentenversicherung, so eine Zusatzversicherung und irgendwann die Dividende ist das ewige Leben, da kriegt man auch wieder was raus und ist mir recht wie schlecht, dass man dann auch mal so eine fromme Sache absitzt, aber zu Hause fühle ich mich dann doch lieber. Oder sind Sie angekommen bei Christus? Sind Sie dort zu Hause? Und spüren Sie mehr und mehr, dass Christus Ihnen etwas geben kann, was kein Verein, kein Freund und auch kein Ehepartner und keine Familienangehörigen Ihnen so geben kann wie Christus allein? Leben im Geist, leben nachpfingstlich, ist nicht nur ein Glauben an Gott, sondern ein Leben mit Gott. Sind Sie da schon angekommen? Zweitens, ist ein Leben in der Vergebung. In Epheser 1, Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und es ist ein Thema, was man heute ja nicht so mag. Sünden belasten, verzerren das Bild und immer wieder das Alte ausgraben. Ich habe in meinem Leben entdeckt, es gibt einen Energiekiller. Ein Ereignis in meinem Leben, was immer die Energie, die Lebensfreude wegzieht. Etwas, was mir die Kraft, den Elan und den Mut und die Geduld und das Aushalten abzieht. Wie ein Stecker zieht. Und das ist bei mir nur eine Sache, und das ist die Sünde. Es sind weniger die Umstände, weniger die Probleme, weniger die Finanzen. Es ist für mich meine eigene Sünde. Und ich komme gerade wieder aus Gesprächen, wo ich wieder erleben musste, wie selbst auch hinter den frommsten Fassaden, den bürgerlichsten Familien und den korrektesten Firmen die Schuld und das Verbrechen und die Scham und die Belastung ruht. Und wir müssen diese Schuld irgendwo entsorgen, nicht wahr? Und wir haben einen Gott, der ehrlich ist, wie ein ehrlicher Arzt und die Diagnose stellt, wie eine ehrliche Diagnose, wie ein ehrlicher Arzt und sagt, da läuft was falsch, meine Freunde. Und eigentlich sind wir erleichtert, wir wissen, was falsch ist. Und ist es nicht gut, auch zu wissen, wo das Problem ist? Es ist nichts Schlimmeres, als wenn der Arzt sagt, das weiß ich auch nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Und wenn der Arzt sagt, da haben wir das Problem und so können wir behandeln. Und wenn Christus sagt, da haben wir ein Problem und so können nicht nur wir das behandeln, sondern so behandle ich das für dich. Denn du kannst den ganzen Dreck, die ganze Schuld, die ganze Scham, den ganzen Mist deines Lebens auf mich werfen. Jesaja 53. Wir aber hielten den für Gott geschlagenen. Er aber warf unsere alle Sünden auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen und Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und alle Ungerechtigkeit davon nimmt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche jemand, der mir meine Schuld nimmt. Und ich werde schuldig in diesem Leben. Ich werde nämlich nie gerecht für alle Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon erlebt haben. Schuld ist ja nicht nur die Fehler, die man macht, dass man nicht nur rumhurt und Drogen nimmt und was auch immer, Steuern hinterzieht oder sowas. Da komme ich noch mehr recht wie schlecht durchs Leben vielleicht. Die Sünde ist ja das Drama, dass ich das Gute, was ich will, nicht tun kann. Da habe ich meine Kollegen, die sagen, wann kümmerst du dich um mich und du brauchst doch ein Gespräch mit mir. Und da hast du recht, man muss sich auch um Kollegen kümmern. Jetzt bin ich der Hausleiter. Dann kommen meine Gäste und sagen, hast du mal Zeit? Ich sage, heute nicht. Da war ja noch meine Familie, stimmt. Meine vier Kinder, die wollen auch spielen. Meine Tochter, Brettspiel. Heute gerade nicht. Und dann war noch meine Frau. Und dann kommt noch die Gemeinde. Wer will sich noch engagieren und könnte noch einer was übernehmen? Und dann ist noch die Gemeinde in unserem Obernhof und die sagt, Stefan, wir sehen dich nie auf unseren Festen. Oh, zu denen muss ich auch noch. Ich weiß nicht, ob das ist auch ein Nachteil, wenn man im Dorf lebt. Vielleicht ist es in der Stadt besser. Aber bei uns ist es so, das belastet mich. Und die haben ja alle recht. Und ich werde schuldig. Und ich kann immer nur zum Herrn kommen und sagen, Herr, vergib. Und hilf mir, dass ich weise bin und für meine Mitmenschen nicht ein Hindernis, sondern eine Heilung. Und ich brauche Gottes Vergebung. Und das ist gut zu wissen, aber nach Pfingsten dürfen wir ein weiteres wissen. Gott vergibt uns nicht nur, sondern Gott ist uns gut. Ich weiß nicht, ob Sie da einen Unterschied kennen. Wenn meine Frau und ich mal wie sollen wir das nennen, argumentieren. Und wir haben da verschiedene Formen, das auszudrücken, und wir sind sehr lebhaft da manchmal, und ich finde das noch normal, aber für Außenstehende wäre das wahrscheinlich nicht so gut. Und am Ende wollen wir uns vergeben, und man hat ja den nächsten Gottesdienst oder man will abends auch irgendwann schlafen, und dann haucht man dann rüber, Entschuldigung, vergeben. Und dann ist das dann auch irgendwann so vergeben. Meistens vergesse ich es nicht, weil es lohnt sich auch ein bisschen Munition für die nächsten Gespräche zu behalten. Und das ist, ich lasse es so lang ruhen, bis das Thema wieder hochkocht und sage, ich wollte dich nochmal dran erinnern, vor 2 Jahren, da hattest du das, ich wollte es, falls du es vergessen hättest. Aber in dieser Diskussion, wo wir uns vergeben, sagt irgendwann, und meistens ist es meine liebe Frau, die sagt, dann sind wir uns wieder gut. Sehen Sie, da kommt der Unterschied rein. Es ist nicht nur vergeben, sondern sind wir uns wieder gut. Und darauf warte ich meistens nur. Ich sage, ja, ich habe keine Lust auf Krieg, keine Lust auf Diskussion. Ich habe so viel Schönes mit dir vor. Ich will nicht hängen an diesen Diskussionen. Ja, wir sind uns wieder gut. Und sehen Sie, das ist Pfingsten im Glauben. Das ist das Schöne, ich bin mit Gott wieder gut und Gott ist mit mir wieder gut. Das ist ja schon längst, nur meistens vergesse ich das. Sehen Sie, Gott will nicht nur Vergebung, Zähne knirschen und sagen, na dann. Und wir denken immer, ja, wir haben es jetzt schlecht gemacht, jetzt müssen wir erstmal 10 Monate Buße tun, mehr spenden, fleißiger Bibel lesen, öfter in den Gottesdienst kommen. Und wenn das 3 Monate wieder gut gegangen ist, dann mag uns Gott vielleicht wieder. Gott sagt, ich bin dir wieder gut. Und es ist so traurig, dass Menschen rumlaufen, die sagen, das kann Gott mir vielleicht vergeben, aber ich kann mir es nicht vergeben. Oder das kann keiner wegsehen. Oder das kann keiner. Doch Gott kann und Gott ist uns wieder gut. Und deshalb bin ich gerne Christ, besonders nach Pfingsten, zu wissen, Gott vergibt nicht nur, sondern er ist mir wieder gut. Und das Dritte, es ist ein Leben zum Lobe Gottes. Denn es heißt 3-mal in diesem Text, in Vers 6, wir sind seine Kinder, wir leben in der Beziehung, wozu, was soll ich machen, Herr? Ihn loben. Vers 7, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Vers 12, zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 14, zum Lob seiner Herrlichkeit. In 14 Versen 3-mal sollen wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Viele Leute fragen, wofür sollen wir da sein? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Deshalb gibt es die Bibelschule, die das macht, zum Lob seiner Herrlichkeit zu singen. Darum gibt es das. Und das ist eine wichtige Sache. Und das wissen wir Christen, dass wir Gott loben. Deshalb singen wir auch immer die Lieder. Aber was wir brauchen, ist die Kraft des Geistes für eine neue Perspektive. Denn manchmal habe ich keine Lust zum Singen. Manchmal habe ich keine Freude zum Loben. Manchmal ist auch dort der Stecker mir gezogen. Und ich brauche Gott und sein Geist, der mein Leben so verändert und mein Denken so verändert, dass ich wieder loben kann, unabhängig der Umstände. Denn wenn die Umstände gut sind, da kann ich schon mal loben. Wenn sie schlecht sind, dann kann ich nur klagen. Und ich schaue auf die Umstände und schaue hier und schaue dort. Und ich brauche den Geist, der mir hilft, was? Nicht nur auf die Umstände zu achten, sondern auf Gott zu achten. Zeit mit Gott zu verbringen. So heißt es in Epheser 5, Vers 18, und sauft euch nicht voll Wein. Das heißt, man kann Wein genießen, aber nicht voll saufen, sondern woraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern lasst euch mit dem Geist erfüllen. So wie ich einen guten Schoppen trinke und ein schönes Bier oder was auch immer, zur Erfrischung, so komme ich zu Christus, zur Erfrischung meines inneren Lebens und sage, ich brauche etwas tiefer, was tiefer geht als Fußball und Feiern. Und ich liebe Fußball und Feiern. Aber ich brauche etwas für meine Seele und ich muss voll werden von deinem Geist, von dir. Und dann heißt es Vers 19, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen, mit geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt, dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das kann ich nur machen, wenn der Geist mich immer wieder berührt und hinzieht zur Schönheit und zur Größe und zur Beziehung zu Jesus und er mein erster Ansprechpartner ist. Und das möchte ich lernen. Es geht nicht nur darum, Gott zu leben und Gott zu loben, sondern das Ganze mit dankbarem Herzen zu tun und mit neuer Perspektive. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Worüber reden wir? Das hat nicht was mit dem Mund zu tun, sondern primär mit dem Herzen. Und wenn mein Herz an Christus voll wird, dann fange ich auch wieder an zu danken. Und das Letzte, ich lebe aus der Kraft Gottes. Denn es heißt in Epheser 1, Vers 17, dass Gott, unser Herr Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbens für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Es ist dieselbe Kraft, mit der er auch in Christus gewirkt hat. Christsein heißt nicht nur an Gott zu glauben, sondern mit Gottes Kraft zu rechnen. Lebe ich in Jesu Herrlichkeit und Hoffnung? Habe ich noch Hoffnung? Haben Sie noch ein Leben, was Dinge erwartet? Ich habe bei uns im Dorf festgestellt, das kann man auch bis ins hohe Alter. Ich habe zwei Arten ältere Herrschaften vor mir im Auge. Und es gibt die einen, die schauen nur zurück und sagen, ah, früher war alles besser und ah, war das schön. Und früher, und ich habe letztens noch gepredigt. Das letzte Mal war vor 50 Jahren, aber das war für ihn letztens. Und er lebt so in der Vergangenheit. Und das verstehe ich. Meine Frau sagt auch, ich lebe immer nur in der Vergangenheit. Ich liebe die Vergangenheit. Ich respektiere die Vergangenheit. Es ist wunderbar. Aber es ist schade, wenn das alles ist. Und es gibt eine zweite Art von älteren Leuten bei uns, meiner Geschäftsführerin, die unsere Arbeit gegründet hat. Die war von dem ersten Tag an da. Die hat mitten in den alten Gemäuern gesessen, gelitten und gefroren. Die hatte eine Schreibmaschine auf dem Schoß, um das zu machen. Da gab es kein Büro. Und die schaut zurück und die lebt auch in der Vergangenheit und sagt, wie schön das damals war und wie hart das damals war und wie bewegend das damals war. Aber sie schaut auch nach vorne. Und sagt, ich bete für euch, dass ihr weiter wächst, dass ihr weiter Bibelschule macht, dass es weitergeht. Und ich hoffe, dass das ist. Und dann will ich das machen. Dann war die bei uns im Pavillon, den wir neu gebaut haben, ist gleich hingefallen, hat einen Arm gebrochen. Mit paar 80. Platte drin, Nägel drin, Drähte drin. 6 Wochen nicht mehr schreiben. Sie hat nicht einmal geklagt und gemotzt und gemosert. Und bei allem, was man über sie sagen kann, aber da habe ich Respekt. Und so ein Mensch möchte ich werden. Ein Mensch, der noch Hoffnung hat, auch im Alter und in der Herrlichkeit lebt, in der Erwartung lebt, dass noch Dinge sich verändern. Erwarte ich noch, dass sich Dinge verändern bei mir in der Familie, in der Gemeinde, in der Arbeit. Leben mit Gott nach Pfingsten ist Leben in der Kraft des Geistes, die uns Hoffnung schenkt, herrlich macht und Jesus Stärke schenkt. Dass wir von dem Sollen zum Dürfen kommen. Dass wir erkennen, nicht ich mache es, sondern Gott macht es. Mein Vorgänger Bernhard Rebsch hat immer gesagt, nicht wir sind die Könner. Er ist der Könner. Er kann. Nicht wir halten Gott fest, sondern Gott hält uns fest. Wie ist Ihr christliches Leben? Ich muss, und wenn ich nicht singe, wenn ich nicht predige, wenn ich nicht tue, wenn ich nicht christlich, dann bricht hier alles zusammen. Oder zu sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Ressourcen, aber ich habe dich lieb und ich möchte dir dienen. Aber du bist der Könner, du bist die Stärke, du bist die Macht. Nicht ich halte dich, sondern du hältst mich. Und da kommt plötzlich ein Entspanntsein ins Leben, eine Freude und eine Leichtigkeit ins Leben, die ich vorher nicht gekannt habe. Wir dürfen vom Sollen zum Dürfen kommen, vom Müssen zum Wollten. Nicht ich halte Gott, sondern Gott hält mich. Leben in der Kraft heißt nicht für Jesus leben, so wer das stimmt. Es heißt mehr als das. Es geht nicht nur darum, für Jesus zu leben, sondern Leben im Geist heißt von Jesus leben. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts. Und das heißt nicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist ein guter Spruch, da fängt es an. Aber das ist noch lange nicht das Ende. Am Ende muss es heißen, nicht ich für Jesus, sondern ich von und aus Jesus. Und so heißt es in Epheser 3, Vers 18, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen. Epheser 3, Vers 18. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, nach Christi Kraft, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus in aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und so wünsche ich Ihnen Gottes Segen, mit Jesus zu leben und bei ihm anzukommen. Nicht nur die Sünden vergeben zu haben, sondern wieder in dem Gutsein mit Gott zu leben. Und nicht nur irgendwie zu loben, sondern mit dankbarem Herzen zu loben. Und nicht nur für Jesus zu leben, sondern von ihm. Gott segne Sie. Amen.